Die heiligen drei Könige waren ja auf dem Weg zu Jesus, sind dem Stern gefolgt und der König Herodes hat das halt mitbekommen und der wollte die halt fragen und wo der halt wäre, wenn die den gefunden hätten. Früher hieß das nur, wenn so eine Sternschnuppe aufging, musste ja ein neuer König geboren sein.
Ich weiß, dass der alle erstjährigen Jungen umgebracht hat, weil er der einzige König sein wollte.
Ein König, der Kinder umbringen lässt, damit er an der Macht bleiben kann? Es gibt wohl keinen König in der Geschichte, der so einen schlechten Ruf hat wie König Herodes.
Herodes war ein böser König.
Er war ein eigensüchtiger Mensch.
Ich glaube, der hat schlechte Dinge gemacht. Er wollte ja unbedingt viel Macht haben, wollte unbedingt König sein. Und dann hat er dafür, für dieses Ziel halt viel getötet und grausame Dinge gemacht.
Dieser Herodes muss ein richtiges Monster gewesen sein. So schildert ihn jedenfalls das Matthäusevangelium im Neuen Testament der Bibel. Vom Kindermord wird allerdings nur dort erzählt. Dafür berichten andere Quellen ausführlich von weiteren Grausamkeiten. Ein moderner Wissenschaftler wie der Theologe Martin Fahrenhorst kommt deshalb ebenfalls zu einem vernichtenden Urteil.
Herodes Weg ist eigentlich gepflastert von Morden, die er begangen hat oder hat begehen lassen im Umfeld seiner Familie. Vor allen Dingen im Bereich der Angehörigen der Herrschaftsdynastie, die vor Herodes hier die Geschicke im Land bestimmt hat.
Aber man kann es kaum glauben, es gibt tatsächlich auch Geschichtsschreiber, die etwas Gutes über Herodes zu sagen wissen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie das Matthäusevangelium beschreibt der Historiker Josephus Flavius Herodes folgendermaßen.
Er verfügte über einen Körper, der seiner Seele entsprach. Stets war er ein ausgezeichneter Jäger. Dabei kam ihm seine Fertigkeit im Reiten in hohem Maße zustatten. So erlegte er einmal an einem einzigen Tage 40 Stück Wild. Als Krieger war er unüberwindlich. Auch schon bei den Wettspielen waren viele betroffen, wenn sie ihn sahen, wie sicher er den Speer warf und wie glücklich er als Bogenschütze sein Ziel traf.
Das hört sich so an, als müsse Herodes ein unglaublich sportlicher Mann gewesen sein. Und wie war das am Anfang? Er hatte einen Körper, der seiner Seele entsprach? Das soll wohl heißen, sein Wesen und sein Charakter waren genauso toll wie sein Körper? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Was ist Herodes denn nun für ein König gewesen? Mal sehen, ob ich in Israel, dem Land, wo all die biblischen Geschichten vor langer Zeit stattgefunden haben, mehr über Herodes herausfinde. In Jerusalem treffe ich als erstes den Franziskanerpater Gregor Geiger, der ein weiteres Puzzlesteinchen zum Bild von Herodes beisteuern kann.
Herodes, der König Herodes, er hat den Beinamen bekommen, Herodes der Große. Vielleicht nicht, weil er so eine großartige Persönlichkeit war, sondern weil er so ein großartiger Bauherr war. Der hat überall im Land gebaut. Und bis heute stehen noch beeindruckende Ruinen davon.
Okay. Dann schauen wir uns so eine Ruine doch mal an. Nicht weit entfernt von Jerusalem gibt es das Herodium. Dort treffe ich die Archäologin Lisa Yehuda.
Ja, okay. Wo gehen wir jetzt hier entlang?
Wir gehen sozusagen den Prozessionsweg hoch auf den Hügel, auf das Herodion. Also das Herodium wurde erst als Palast angelegt. Ein sehr massiver Palast, wohl als einer der Rückzugspaläste, weil Herodes sich überall in der judäischen Wüste Rückzugspunkte gebaut hat.
Der Palast liegt auf einem kleinen Berg mit einer tollen Aussicht auf die umliegende Landschaft. Man sieht in der Ferne nicht nur Jerusalem, sondern auch das nur etwa 5 Kilometer entfernte Bethlehem.
Ja, wir gucken direkt auf Bethlehem.
Also da schauen wir so gerade drauf?
Oder? Das ist Bethlehem. Siehst du?
Mhm.
Das ist Bethlehem, guck. Also hier, sie haben es jetzt hier so.
Also da sind so Hügel und das sieht aus wie eine Landschaft aus Sand, nur ohne Bäume und sowas alles.
Über die ganze Stadt hatte der eine Aussicht.
Der ist in der Wüste und der Palast sieht wie ein Sandpalast aus.
Also er soll herausstrahlen, herausragen, dass man ihn auch gut erkennen kann.
Also wenn man auf dem Berg ein Palast hat oder eine Burg, dann hat es den Vorteil, dass man erstens sein ganzes Volk beobachten kann und man ist auch besser geschützt gegen Angreifer, weil die erstmal den ganzen Berg hochlaufen müssen und dann kann man die auch schneller sehen.
Von der Palastanlage des König Herodes ist heute allerdings nicht mehr sehr viel übrig. Trotzdem kann man immer noch erkennen, was für eine Pracht hier einmal geherrscht haben muss. An einer Seite des Hügels sind die Reste eines antiken Theaters zu finden, in dem heute noch die stufenweise ansteigenden steinernen Sitzreihen zu erkennen sind. Von oben sehen wir außerdem, dass König Herodes am Fuße des Hügels einen Swimmingpool besaß, der mit schattenspendenden Säulengängen umgeben war.
Also es war wahrscheinlich auch so, dass es trotz der Sommerhitze dann unterhalb dieser Säulen immer recht kühl war und angenehm. Dann muss man sich natürlich auch noch dazu vorstellen, dass dann Drinks serviert wurden, wie sich das gehört, dass man auf Ruhebetten lagern konnte. Man hat dann Früchte genossen, eisgekühlte Getränke und alle möglichen Speisen. Also das war ein komplettes Unterhaltungsprogramm, das sozusagen den Mitgliedern von Herodes Familie, aber auch den hohen Regierungsbeamten geboten wurde.
Bethlehem liegt so nah. Ob die heiligen drei Könige oder Sterndeuter, wie es in der Bibel heißt, an diesem Herodespalast hier vorbeigekommen sind?
Die haben nach dem neugeborenen König der Juden gesucht. Und wo wendet man sich hin, wenn man einen neugeborenen König sucht? Natürlich einen bisherigen König.
Ich denke, wenn ein König einen anderen König sieht, dann begrüßt er den halt sehr freundlich, weil die beiden stehen halt auf demselben Niveau. Und wenn der Sterndeuter oder sowas sieht, dann würde ich persönlich auch nett zu denen sein, weil vielleicht haben die was zu sagen.
Also der Einkommensaal wird, glaube ich, sehr elegant geschmückt sein mit blutroten Vorhängen und da wird es vielleicht auch einen oder anderen Schmuck geben und vielleicht sogar noch so Schwerter an der Wand.
Es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr elegant sein, weil es ist ja ein König.
Aus einem anderen Herodespalast in Jericho hat sich der Thronsaal des Königs erhalten, der mit einer wunderbar leuchtenden, roten Wandfarbe dekoriert war. Zurzeit ist er im Israel-Museum wieder aufgebaut worden. David Mevorach vom Museum in Jerusalem erklärt:
They are the most expensive colors in the Roman world of the time.
Das sind die teuersten Farben, die es damals in der römischen Welt gab. Das Rot, das man hier sieht, heißt Zinnoberrot und kommt aus Spanien. Es stammte aus einem Steinbruch, der dem Kaiser Augustus gehörte. Können Sie sich vorstellen, hier am Eingang zum Thronsaal zu stehen? Da zittern einem doch die Knie bei dem Gedanken, dass viele Leute nichts zu lachen hatten, die aus diesem Raum kamen.
Die heiligen drei Könige hatten sicher nichts zu befürchten. Sie kamen ja in friedlicher Absicht. Wenn sie tatsächlich König Herodes getroffen haben, hätte er ihnen auf jeden Fall ein köstliches Festmahl zubereiten lassen.
Herod was a phenomenal host.
Herodes war ein phänomenaler Gastgeber. In seinen Palästen hat er Feste veranstalten lassen, auf denen es die besten Speisen aus der ganzen Welt gab. Wein aus Süditalien zum Beispiel. Und er wusste ganz genau, wie er die Architektur, das Essen, Theater und Spiele für seine Politik und seine Beziehungen nutzen konnte.
So wie Herodes feierten, wohnten, speisten oder badeten damals auch die römischen Kaiser und hochgestellten Persönlichkeiten des römischen Reiches. Julius Caesar, Octavian, der spätere Kaiser Augustus, Marcus Antonius und seine Geliebte, die Ägypterin Kleopatra, sie alle lebten zur gleichen Zeit wie Herodes. Er war mit ihnen in Kontakt und musste mal dem einen, mal dem anderen seine Treue versichern, denn die Römer waren die Supermacht der damaligen Zeit. Sie hatten die halbe Welt erobert, weshalb kaum ein Volk in Europa, im Nahen Osten oder in Nordafrika sein Land alleine regieren konnte. Die Römer behielten immer die Oberhand, setzten sogenannte Klientelkönige ein, die für Ruhe in den eroberten Ländern sorgten und verlangten Steuern, vor allem aber Treue und Ergebenheit.
Die Römer haben sich ja grundsätzlich eigentlich nirgendwo richtig selber eingemischt, wo das nicht unbedingt auch nötig gewesen ist. Also wenn die Klientelherrscher in der Lage waren, für Ruhe zu sorgen, und das hat Herodes ja geschafft, dann haben sie sich da auch rausgehalten.
Also für die Römer war natürlich gut, dass die einen Einheimischen als König hatten, weil der Herodes kannte ja auch die Kulturen des Volkes und wusste, was man da alles isst und kannte sich einfach besser mit dem Volk aus.
Herodes stammte aus einer einflussreichen Familie. Schon sein Vater und sein Großvater hatten den jüdischen Königen als Berater gedient. Selbst König zu werden, damit konnte Herodes jedoch zunächst nicht rechnen, denn er stammte nicht von einem der 12 jüdischen Stämme der Israeliten ab.
Also sein Vater kommt aus einem idumäischen Geschlecht. Die Idumäer, das war eine ehemals nicht-jüdische Gruppe, die in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts von Johannes Hyrkan, das war ein jüdischer König, sozusagen zwangskonvertiert worden. Die mussten also Juden werden und im Zuge dieser Maßnahme sind auch die Vorfahren des Herodes Juden geworden.
Für die strenggläubigen Juden war so eine Familie, die gerade mal 100 Jahre jüdisch war, nicht wirklich jüdisch, sondern höchstens halbjüdisch. Als König jedenfalls unmöglich. Aber da waren ja noch die Römer. Sie interessierten sich nicht für die jüdischen Spitzfindigkeiten und hielten Herodes für einen geeigneten Herrscher. Deshalb setzten sie ihn im Jahr 40 vor Christus zum König ein.
Das könnte natürlich oft Streit geben, weil die Römer haben natürlich eine ganz andere Meinung, auch über die Götter als die Juden.
Ich glaube, die hatten mehrere Götter.
Und die Juden haben einen Gott für alles und der Gott ist halt für alles zuständig.
Das war tatsächlich ein großer Unterschied zwischen Römern und Juden. Aber im normalen Alltag machte das kaum Probleme. Herodes sorgte dafür, dass die Juden ihre Religion uneingeschränkt ausüben konnten. Er verstand sich selbst schließlich auch als Juden und befolgte die Gesetze der Tora. Um seine Landsleute zufriedenzustellen, ließ er den Tempel in Jerusalem, wohin alle Juden zum Beten gingen, vergrößern und verschönern.
Also es war wirklich ein unglaublich großer Tempelbezirk, wenn nicht der größte seiner Zeit. Und Leute sind einfach nach Jerusalem gekommen, um diesen Tempel zu sehen, also um sich dieses Wunder anzuschauen. Also das hat schon ganz viele Massen nach Jerusalem gezogen und hat Jerusalem sozusagen in den Fokus der Welt gerückt.
Der Tempel in Jerusalem war nur eines von vielen Bauprojekten. Daneben ließ er auch eine neue Wasserleitung in Jerusalem bauen. Es entstanden die Paläste des Herodes und ganz neue Städte, wie zum Beispiel Caesarea am Mittelmeer.
Herodes hat ja natürlich für seine Bauprojekte ganz viele Menschen gebraucht. Und da waren halt auch ganz viele Bauern, die dann sozusagen ihr Land verkauft haben, um dann auf Herodes Baustellen zu arbeiten.
Diese Bauern waren vorher arm gewesen. Doch jetzt hatten sie Arbeit und gelangten zu Wohlstand. Es ging ihnen gut. Herodes sorgte dafür, dass kriegerische Auseinandersetzungen beendet wurden und keine neuen Kriege entstanden. Ihm war mehr daran gelegen, den Reichtum seines Landes zu mehren.
Herodes hat viel Geld verdient mit Produkten, die er im Bereich des Toten Meeres hat produzieren lassen. Im Toten Meer gibt es immer mal wieder kleinere Erdbeben und dann kommt so ein Bitumen an die Oberfläche, so eine Teermasse, mit der man wunderbar Leichen mumifizieren kann. Das ist der eine Zweck. In Ägypten brauchte man das. Und das andere ist, man kann damit Holzschiffe abdichten. Das war was sich gut verkaufen ließ.
Daneben verdiente er viel Geld mit dem Balsamum, einem Rohstoff für Parfümöl, der aus den Balsambäumen gewonnen wurde, die in Jericho und ebenfalls am Toten Meer wuchsen. Und das Geld, das er mit seinen vielen wirtschaftlichen Aktivitäten verdiente, gab er keineswegs nur für sich selbst aus.
In Hungersnoten hat er zum Beispiel auch die Kornspeicher geöffnet und hat das Volk wirklich auch gesättigt und ihn sozusagen abgetreten von dem, was er im Endeffekt in seinen Kammern, in seinen Gutkammern hatte. Und das hätte er nicht machen müssen. Also.
Das ist zwar eine gute Tat, aber ich glaube, er wollte damit nur die Menschen anschmeicheln, dass sie glauben, er sei ein guter König, damit die dann für ihn arbeiten und der dann mehr Geld einnimmt.
Ich glaube, er war auch ein bisschen dazu gezwungen, den jetzt die Steuern wegzulassen, weil wenn das ganze Reich, sage ich jetzt mal, arm ist und nur noch er das ganze Geld hat, dann wäre es auch ein bisschen komisch, wenn er den anderen einfach nichts davon gegeben hätte.
Wir haben gelernt, Herodes zu misstrauen. Und so ging es damals auch den Juden im Land. Egal, was Herodes ihnen Gutes tat, sie waren trotzdem unzufrieden damit. In ihren Augen war er eben nur ein halber Jude. Und dann war da ja auch noch seine Brutalität. Menschen, die ihm politisch in die Quere kamen, ließ er einfach umbringen.
Politische Morde werden begangen, wenn jemand sich in seiner Herrschaft bedroht fühlt. Und dann sorgt er eben dafür, dass alles, was ihm gefährlich werden kann, aus dem Weg geräumt wird. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Was vielleicht bei Herodes so das besondere Entsetzen hervorgerufen hat, ist, dass er auch vor den eigenen Ehefrauen nicht Halt gemacht hat.
Mariamne, Mariamne, wo bist du?
Mariamne war wohl die seiner vielen Ehefrauen, die Herodes am meisten geliebt hat. Sie war eine jüdische Prinzessin und stammte aus der Familie, aus der schon viele jüdische Könige hervorgegangen waren. Irgendwann verdächtigte Herodes sie, mit seinen Gegnern gemeinsame Sache zu machen. Deshalb ließ er sie töten und war doch unglücklich darüber. Davon erzählt folgende Geschichte.
Dann hat er sie in Honig konserviert und hat seine Sklaven beauftragt, immer mal wieder ihren Namen zu rufen, damit er sozusagen den Eindruck hat, dass die noch lebt. Also da merkt man, solche Geschichten erzählt man von Herodes, weil das eben besonders erschreckend ist, dass jemand in der eigenen Familie so vorgeht, wie er das denn wohl gemacht hat.
Ich glaube, der wird verrückt von seiner Macht, der hat nichts anderes im Sinn als Macht.
Dann steht man natürlich auch ganz schön immer unter Druck, wenn man immer Angst hat, seine Position zu verlieren.
Ich glaube, der hat auch die ein oder anderen Depression, dass ihm seine Macht weggenommen wird. Und ich denke mal, also das ist ja wie eine Spielesucht. Und wenn man ganz oft ein brutales Spiel spielt, wird man ja selber so in einer Art zum Amokläufer. Und so war das dann bei dem nur mit Herrschen.
Plötzlich verstehen wir, warum der Schreiber des Matthäusevangeliums es für sehr wahrscheinlich hielt, dass Herodes sich selbst vor einem neugeborenen Kind fürchtete.
Also er hatte Angst, dass ihm der Platz weggenommen würde und er hat dann also alle getötet. Das war der schlechte Teil und der gute Teil war, dass er seinem Volk geholfen hat, so ein bisschen.
Er hat seine eigene Familie umgebracht, das war jetzt ein sehr großer Minuspunkt und der Pluspunkt ist, er hat seinem Volk halt ein bisschen geholfen, weil wenn jetzt alle kein Geld mehr hätten, könnten die ja auch wegziehen, da hätte er Macht über niemanden mehr.
Herodes der Große hatte zwei Seiten, eine schreckliche Seite und eine, die vielleicht ganz anders war. Sportlich, lebenslustig, erfindungsreich, politisch geschickt, vielleicht sogar gütig. Ganz genau werden wir das nie wissen, aber das, was die Bibel uns erzählt, sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders.